Papa, ich hab dich so lieb. Papa, du bist der beste Papa der Welt. Papa, ich könnte mir keinen besseren Papa als dich vorstellen. Als ich noch keine Kinder hatte, habe ich mich nach solchen Sätzen gesehnt. Da einen kleinen Mensch zu haben, der einen so sieht, der einen so annimmt, der einen so liebt, der eine so innige Beziehung zu mir hat, wie das nur zwischen Kindern und Eltern möglich ist. Davon habe ich geträumt. Papa, kommst du mal? Papa, wo ist meine Mütze? Papa, der hat mich schon wieder gehauen. Papa, sind wir bald da? Papa, kannst du mal? Papa, warum kommst du nicht? Jetzt habe ich ein paar Kinder und kann das Wort Papa teilweise nicht mehr hören. Der Höhepunkt war eine Autofahrt, geplante Fahrzeit 4,5 Stunden am Ortsschild Diesbeck. Kam zum ersten Mal die Frage, Papa, sind wir bald da? Und ich habe gehört, das geht nicht nur den Vätern so. Aus gut unterrichteten Quellen weiß ich, dass auch Mütter das Wort Mama teilweise nicht mehr hören. Die hören dafür das Wort Papa umso lieber. Und trotzdem, dass das Wort Papa nerven kann, ist es immer noch für mich eine der schönsten Anreden, die es gibt. Das ist ein Privileg, was 6 Menschen auf dieser Welt haben, die mich Papa nennen dürfen. Und das drückt eine innige Nähe, eine Vertrautheit, eine Liebe aus, die es sonst in dieser Art nicht gibt. Es gibt ganz viele Religionen auf dieser Welt, ganz viele Gottesbilder, ganz viele Verhältnisse zwischen Gott und Menschen. Und für mich ist das der große Unterschied zwischen Jesus und allen anderen Religionen, dass wir durch Jesus das Recht bekommen haben, Gott Vater zu nennen, Papa. Dass wir das Recht haben, zu Gottes Kindern zu werden, in diese innige, enge Liebesbeziehung hineinzukommen. Alle anderen Religionen wollen dir erklären, was du tun musst, um dich irgendwie Gott anzunähern. Jesus adoptiert dich und macht dich zu einem Kind Gottes. Das ist der große Unterschied zwischen all dem. Das gibt es nirgendwo sonst. Ich habe diese Predigt damit einer Frage überschrieben. Dürfen wir das überhaupt? Ich greife mal vorne weg. Ja, dürfen wir. Warum das so ist, gucken wir jetzt. Die Grundlage dazu finden wir im Römerbrief in Kapitel 8 in den Versen 14 bis 17. Und ich lese sie euch jetzt mal vor. Alle, die sich von Gottes Geist regieren lassen, sind Kinder Gottes. Denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsstet. Er hat euch vielmehr zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, Abba, lieber Vater. Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Kinder Gottes sind. Als seine Kinder sind wir gemeinsam mit Christus auch seine Erben. Und leiden wir jetzt mit Christus, werden wir einmal auch seine Herrlichkeit mit ihm teilen. Wenn du dich vor dem Gottesdienst vielleicht mit dem Thema ein bisschen befasst hast, überlegt hast, oh, was könnt ihr denn da erzählen, sind dir vielleicht andere Texte zuerst eingefallen. Vielleicht Johannes 1, der kommt nachher nochmal. Vielleicht auch das Vaterunser. Das Vaterunser, dieses Gebet, was wir hier in unserer Gemeinde am Ende eines jeden Gottesdienstes beten, drückt genau das aus. Und wir merken es oft nicht mehr, weil das so eine für die heutige Zeit unsinnige Umstellung der Worte hat. Vaterunser, wer sagt denn sowas heute noch? Man müsste eigentlich viel besser übersetzen, lieber Vater im Himmel oder vielleicht sogar lieber Papa im Himmel. Dann würde uns das jeden Gottesdienst neu auffallen, was wir da eigentlich sagen. Also, warum wir so beten können und warum das auch wichtig für unsere Gottesbeziehung ist, das möchte ich mir jetzt in dieser Predigt zusammen mit euch angucken. Das Eigentliche, was unser Text hier tut, ist, er beschreibt eine Stellung zu Gott. Er beschreibt unsere Stellung, die wir zu Gott haben. Das finden wir vor allem in Vers 14. Alle, die sich von Gottes Geist regieren lassen, sind Kinder Gottes. Das ist unsere Stellung. Ja, und das, da bezieht sich Paulus auf etwas aus dem Johannesevangelium, Johannes 1, Vers 12. Die ihn aber aufnahmen, also Jesus, und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Und ich habe es eben schon gesagt, so handelt kein anderer Gott. Kein anderer vermeintlicher Gott auf dieser Welt macht seine Geschöpfe zu seinen Kindern. Die anderen Götter, die wollen Diener. Gott will Kinder. Wisst ihr, was einen Roman so richtig spannend macht? Die sogenannte Fallhöhe. Die Fallhöhe der Personen. Die Veränderung in ihrem sozialen, finanziellen, emotionalen System. Und je höher die Fallhöhe ist, egal in welche Richtung, desto spannender ist ein Roman oder ein Film. Wenn ein Bettler im Laufe des Films seine letzte Decke verliert, ist das total traurig für den Bettler. Aber das hebt uns nicht sonderlich an. Da ist die Fallhöhe vielleicht 30 Zentimeter, ja, nicht schlimm. Je höher das wird, desto mehr fiebern wir mit. Einer der letzten Romane, den ich gelesen habe, da war ein Mann, angesehener Dozent an der Universität, mit einer glücklichen Ehe, zwei Kinder, alles super finanziell gut gestellt. Und der hat bei einer seiner Forschungsarbeiten was gefunden und sich mit der Pharmaindustrie angelegt und hat dann nicht klein beigegeben. Und die haben dann einen Vernichtungsfeldzug gegen ihn geführt. Und tatsächlich nacheinander wurde er zuerst seinen Job an der Uni los, weil die Pharmaindustrie gedroht hat, die Forschungsgelder zu streichen. Dann haben sie ihm seine Ehefrau entfremdet, indem sie falsche Gerüchte verbreitet haben. Sein Sohn ist bei einem Autounfall gestorben, der auch fingiert war. Und am Schluss saß dieser Mann auf der Straße völlig mittellos und allein. Eine Riesenfallhöhe. Vielleicht 5 Meter, ja, von ganz oben nach ganz unten. Das ist das, was einen dann fesselt und man liest. Das funktioniert auch nach oben. Also jemand kann auch unheimlich aufsteigen und das ist spannend. Und genau das ist bei Gott und uns passiert. Und nicht nur 5 Meter, sondern bei Gott sind es mindestens 20. Aus uns kleinen Sklavenkindern werden Kinder Gottes, Kinder des Königs. Das ist noch mehr als von ganz unten nach ganz oben. Ich glaube, wir können uns das heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Es stimmt, gesellschaftlich geht die Schere zwischen Arm und Reich wieder immer weiter auseinander. Aber das, was wir im Mittelalter oder in der Antike erlebt hätten an Klassenunterschieden, das ist für uns unvorstellbar. Dass Kinder einfach weggeworfen worden sind, weil sie keinerlei Wert hatten und andere mit dem sprichwörtlich goldenen Löffel im Mund geboren worden sind und einem dementsprechenden Wert. Und jetzt wird aus so einem wertlosen Kind konnte einfach kein Königskind werden. Das funktioniert nicht. Und Gott gibt uns seinen Geist und macht uns zu seinen Kindern. Und das ist nicht von der Mittelklasse nach oben. Das ist von ganz unten. Weil wir vorher, das sagt Paulus in unserem Text ja auch, Sklaven waren. Wir waren Sklaven der Sünde. Jeder Mensch. Und ich habe das in den letzten Monaten schon öfter hier mal gesagt. Leute denken oft, oh, wenn ich diesen Christengott annehme, dann muss ich mich so beschneiden in meiner Freiheit. Dann bin ich nicht mehr mein eigener Herr. Dann muss ich mich unter den beugen. Und der Gedanke hat einen ganz großen logischen Fehler. Die denken nämlich, sie wären vorher frei gewesen. Du kannst nicht frei sein. Du wirst immer geritten. Entweder bist du Sklave der Sünde oder Sklave Gottes. Klingt auch nicht besser, oder? Sklave Gottes. Aber tatsächlich, wir übersetzen es immer so nett. Paulus bezeichnet sich in jedem seiner Briefe im Neuen Testament als Knecht Gottes. Ne? Knecht klingt besser. Ist aber dasselbe Wort wie Sklave. Ja, Paulus bezeichnet sich als Sklave Gottes. Ha, jetzt tausche ich das eine gegen das andere ein. Ist das denn so viel besser? Und Paulus sagt, boah, mach den Fehler nicht. Denkt nicht, dass Gottes Herrschaft über dein Leben eine Sklaverei wäre. So böser Herr der Sünde, so die Sünde ist ein böser Herr und Gott ist ein guter Herr, aber wenn der einen schlechten Tag hat, kann der ja auch mal zuhauen. Nein, das Wesen Gottes, wenn er dich annimmt, ist eben nicht das eines Sklaventreibers, sondern das eines liebenden Vaters. Unser Text zeigt uns dieses komplett andere Verhältnis in Vers 15. Denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsstet. Ja, ihr merkt, das ist in der Sklaverei der Sünde haben wir Angst. Und das ist jetzt nicht mehr so. Er hat euch viel mehr zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, aber lieber Vater. Gott kauft uns frei aus dieser Sklaverei. Er nimmt den Schuldbrief, der gegen uns war, und heftet ihn ans Kreuz. Kolosser 2, Vers 14. Er befreit uns aus allem und gibt uns diesen Titel, ein Sohn, eine Tochter Gottes zu sein. Gott adoptiert uns und er gibt uns damit Rechte. Eine enge Beziehung wie keine andere und vor allem eine Unverlierbarkeit. Wir können diese Beziehung nicht verlieren. Meine Kinder können sich daneben benehmen, wie sie wollen. Sie bleiben meine Kinder. Letztes Jahr haben wir auf der Rückfahrt aus dem Urlaub gegoogelt, was man tun muss, um seine Kinder zur Adoption freizugeben. War nicht ganz ernst gemeint, aber ich glaube, ihr könnt euch so den Hintergrund dessen vorstellen, wie man auf diese Idee kommt, sowas zu googeln. Natürlich bleiben das meine Kinder, auch wenn sie sich da so daneben benommen haben und so genervt haben. Und selbst, ich habe jetzt einen volljährigen Sohn seit einem Monat, selbst wenn Jaron irgendwann mal die Beziehung zu mir schlechter werden sollte, weil er weit weg ist, keine Ahnung. Er bleibt mein Sohn. Das kann er nicht verlieren. Ich habe gerade ein Buch gelesen, wo dann ein Vater zu seinem Sohn sagt, als er verhaftet worden ist wegen Betrug, ich habe keinen Sohn mehr. Herr Blödsinn, das kannst du dir vielleicht einreden, aber es funktioniert nicht. Du wirst die Sohnschaft nie mehr los. Und bei Gott ist das auch so. Wenn er dich zu seinem Sohn, zu seiner Tochter gemacht hat, dann bleibst du Gottes Kind. Das ist wichtig für das, was jetzt kommt. Denn neben dieser Beziehung, die ich gerade geschildert habe, folgt noch eine andere Sache aus dem Text, die ganz wichtig ist. Nämlich die Erbschaft. In Vers 17 heißt es, als seine Kinder aber sind wir gemeinsam mit Christus auch seine Erben. Und leiden wir jetzt mit Christus, so werden wir auch einmal seine Herrlichkeit mit ihm teilen. Erbschaft ist ganz oft ein Zankapfel, da sind ganz viele Geschwisterbeziehungen dran kaputt gegangen und trotzdem ist Erben erstmal was Schönes und auch was Wichtiges. Das gehört nämlich zu dieser Vater-Kind-Beziehung ganz eng dazu. Paulus bezieht sich hier auf das römische Adoptionsrecht und das war was relativ Besonderes, denn mit diesem Adoptionsrecht hat man Geschäftsnachfolgen geregelt. Wenn also jemand ein Unternehmen hatte, ein Geschäft, eine Wirtschaft, irgendwas, wo er mit viel Geld verdient hat, dann musste er das nicht zwingend seinen Kindern übergeben, sondern vielleicht hat er einen guten Angestellten gehabt oder irgendjemanden, den er für fähig gehalten hat. Dann hat man aber keinen Vertrag aufgesetzt, wie man es heute machen würde, um die Geschäftsfolge zu regeln, sondern man hat den anderen adoptiert. Es war also wirklich möglich, erwachsene Männer noch zu adoptieren. Und damit waren sie dann vollständige Erben im Sinne des Gesetzes. Die alten Beziehungen mussten gekappt werden. Die galten nicht mehr. Und man ist voll in die Fußstapfen des neuen Vaters getreten. Und das gilt auch für uns. Weil Jesus uns adoptiert als erwachsene Menschen, gelten unsere alten Bande nicht mehr. Und damit meint er nicht deine familiären Banden hier, sondern, was ist der Unterschied? Nicht mehr Sklave der Sünde. All die Erbschaften, die die Sünde dir gebracht hätte, gilt nicht mehr. All die Folgen, die ein Sklavenkind der Sünde gehabt hätte, gilt nicht mehr. Weil jetzt bist du adoptiert, jetzt bist du Kind Gottes und jetzt erbst du auch das, was er zu vererben hat. Wisst ihr, was das römische Recht, das deutsche Adoptionsrecht und Erbrecht und das göttliche Erbrecht gemeinsam haben? In allen drei gilt ganz oder gar nicht. Du kannst nicht nur ein bisschen erben. Wenn du das Erbe antrittst, dann bekommst du all das, was der Verstorbene besessen hat, inklusive aller Schulden und dem ganzen Mist. Du solltest dir also sehr gut überlegen, ob du ein Erbe antrittst oder ob du es ausschlägst. Denn ein bisschen erben geht nicht. Ich kann mir nicht die Rosinen rauspicken, das nehmen, was ich gerne hätte, was mir gefällt, und den Rest, den lassen wir mal einfach an mir vorübergehen. Wenn ich erbe, ganz oder gar nicht. Und das gilt bei Gott eben auch. Und bei Gott heißt es, wenn wir nochmal auf Vers 17 hier gucken, dass ich zwei Dinge erbe. Leid und Herrlichkeit. Und ich kann nicht sagen, ich nehme die Herrlichkeit, das Leid, das lassen wir bitte außen vor. Wenn wir uns entscheiden, unser Erbe bei Jesus anzutreten, dann gehört beides dazu. Für Gott zu leiden, um seines Namens willen zu leiden, gehört zu einer Beziehung zu Gott dazu. Das gehört zum Wesen eines Kindes Gottes. Zu deinem Leid, was dein irdisches Leben ganz normal mit sich bringt, kaputte Beziehungen, Krankheit, solche Sachen, die keine Menschen erspart bleiben, kommt dann noch Leid obendrauf, das du erfahren musst, weil du Jesus nachfolgst. Das war für mich eine der eindrücklichsten Erfahrungen, die ich als Wessi im Osten machen musste. Wenn ich die Lebensgeschichten meiner Geschwister in der Gemeinde da gehört habe, dass ihre Kinder wirklich gehänselt worden sind in der Schule, weil sie keine Jugendweihe gemacht haben. Da war ein älterer Mann, der mir erzählt hat, die konnten in der DDR, ich glaube, 27 oder sowas zur Armee gezogen werden. Und die haben den immer wieder durchrutschen lassen, bis das erste Kind geboren war. Und dann, 2 Tage vor seinem 27. Geburtstag, das Kind eine Woche alt, haben sie ihn gezogen. Und er hat sein Kind 2 Jahre nicht gesehen. Und das war alles kalkuliert. Das wollten dem Christen eins reindrücken. Ich hatte eine tolle Frau, hochgebildet, klug. Die wollte Ärztin werden. Tja, aber aufs Gymnasium, Jugendweihe oder nicht. Und sie hat sich für Konfirmation entschieden, weil sie Jesus gehört hat. Und die Geschichten waren bei jedem meiner Geschwister da. Und ich dachte mir, boah, was habt ihr auf euch genommen? Was habt ihr geerbt, weil ihr Jesus nachfolgt? Und guckt in diese Welt. Es ist, was wir hier jetzt gerade haben, diese Freiheit, es ist ein Ausnahmezustand. Guckt euch an, was Open Doors immer wieder berichtet. Hunderte von Millionen von Christen werden verfolgt und leiden für ihren Glauben. Es gehört dazu. Und wir sollten uns diese Frage stellen, ob wir dazu bereit sind. Denn das Wichtigste ist erstmal, dass wir es wissen, dass das zum Erbe dazugehört, weil dann überrollt es uns nicht, wenn es kommt. Und dann sollten wir uns auch die ehrliche Frage stellen, will ich das denn? Nehme ich dieses Erbe denn dann an? Will ich das? Ist es das wert? Eine Freundin von uns hat vor einigen Jahren geerbt von ihrem Schwiegervater ein Haus, schönes Haus im Norden. Und sie wussten, dass der Schwiegervater ein paar Probleme hat, sich von Gegenständen zu trennen. Dass das so war, wussten sie nicht. Das Haus war von oben bis unten voll. Im Keller haben sie Konservendosen gefunden aus den 1960er Jahren. Die haben ein großes Loch gegraben im Garten, fast schon ein Pool, und haben Wochen damit verbracht, alte Konservendosen da rein, Einweggläser da rein zu kippen, zu entsorgen. Dann haben sie im Keller hinter einem Regal voller Einweggläser eine Tür gefunden zu einem Raum, an den sich keiner mehr erinnert hat. Da war dummerweise kein Goldschatz drin, sondern noch mehr Konservendosen. Und das hat die Familie ein gutes Dreivierteljahr gekostet, dieses Haus zu entrümpeln, und hat sie mehrfach mehr als an ihre Grenze gebracht. Warum haben die das getan? Warum haben die einfach nicht gesagt, komm, behalt's? Weil es das Haus wert war. Es war in einem guten Zustand, bis auf den Inhalt. Es war in einer tollen Lage, es war groß, es war es wert, diese Mühe auf sich zu nehmen. Und so ist es bei Jesus auch. Das, was Jesus uns gibt, seine Herrlichkeit, ist es wert, das Ganze zu nehmen. Schon die Kindschaft an sich ist es wert, dieses Leid auf sich zu nehmen. Dass wir nicht mehr Sklaven der Sünde sind, sondern Kinder Gottes. Dafür, jawohl, lohnt sich. Und dann werden wir seine Herrlichkeit erben. Ich habe jetzt die Zeit, nicht mir diese Herrlichkeit noch ausführlich anzugucken. Mache ich wann anders. Ich nenne euch mal so 3 Bibelstellen. Ja, in Titus 3 steht, wir werden das ewige Leben erben. In Jakobus 2 heißt, wir werden Erben sein von Gottes Reich. Und in 1. Petrus 3 steht, wir werden den vollen Segen Gottes erben. Das alles kommt zum Leid dazu. Und dafür lohnt es sich, diesen Weg zu gehen. Also, das halten wir fest. Und jetzt gucken wir uns zum Abschluss noch diese Sache mit dem Papa an. ob man das denn darf. Und hier ist es ganz wichtig, dass wir uns klar werden, dass unsere Biografie, die wir haben, ganz maßgeblich beeinflusst, wie wir einen Text hören und was auch unser Gottesbild ausmacht. Es ist nicht so, dass wir als unbeschriebene Blätter die Bibel lesen und dann unser richtiges Gottesbild aus der Schrift uns zusammenbauen, sondern wir kommen als ein volles Buch mit ganz vielen Erfahrungen, mit ganz viel Kultur und bauen das, was wir in der Bibel lesen, was wir im Gottesdienst hören, bauen wir damit ein. Und das ist nicht nur im frommen Bereich so. Jede unserer Beziehungen beruht auf Erfahrungen. Als Carina und ich uns kennengelernt haben, habe ich gerade eine kaputte Ehe hinter mir gehabt. Und ich war verletzt an ganz vielen Stellen. Und ich habe meine Triggerpunkte gehabt. Und da konnte Carina überhaupt nichts dafür. Und das konnte die auch nicht wissen. Und ich glaube, sie stand mehr als einmal staunend vor mir und dachte sich, warum hat jetzt mein Satz, der so gar nicht böse gemeint war, das bitte ausgelöst? Und ich musste erst mal verstehen, was da mit mir passiert. Um meine Beziehung zu Carina richtig leben zu können, musste ich heil werden, weil das Einfluss hat auf das, wie ich diese Beziehung lebe. Und so ist es auch mit unserem Gottesbild. Unser Gottesbild, was wir haben, beruht auf Erfahrungen, die wir mit Religion, aber auch mit anderen Menschen gemacht haben. Zum Beispiel auf die Erfahrung, was ist ein Vater für mich? Ich habe da einen großen Luxus. Ich habe ein gutes Verhältnis zu meinem Vater. Ich hatte eine tolle Kindheit, an die ich sehr gerne zurück mich erinnere, auch an meinen Vater. Und ich nenne den bis heute Papa. Das ist überhaupt kein Problem. Das ist super. Und als ich Jesus kennengelernt habe und an mir gesagt wurde, boah, Gott ist der gute Vater, habe ich gesagt, ja, klasse, noch so einen. Spitze, habe ich zwei tolle Papas in meinem Leben. Ist doch toll. Ich habe eine ähnliche Predigt mal in einer anderen Gemeinde gehalten. Dann kam eine alte Frau zu mir und meinte, du Chris, weißt du, wie weh du mir getan hast? Dass du davor schwärmst, dass Gott so ein toller Papa ist? Meiner ist im Krieg geblieben. Ich habe den nie gesehen. Ich sehne mich, mein ganzes Leben danach einen Papa zu haben. Ich weiß nicht, wie ein Vater ist. Wie soll Jesus denn mein Vater sein? Oder bei uns im Teenkreis, nicht hier, sondern in meiner alten Gemeinde, ganz schwieriges Klientel und wir fangen auch an, über Gott, den Vater, zu reden und fragen die Kinder, hey, wie ist denn euer Vater? Dann sitzt ein 13-jähriges Mädel da und sagt, welchen von den 5 meinst du denn? 5 Kinder, 5 Väter, alle nicht präsent. Und denen erzählen wir, Gott ist wie dein Papa? Und da fange ich jetzt überhaupt nicht mit an, was bei Missbrauch, Vernachlässigung, Gewalt ist. Ja, diese Sachen machen etwas mit uns, wenn wir das hören. Gott ist dein Vater. Und das ist erstmal als allererstes wichtig, das wahrzunehmen und zu reflektieren. Was macht es mit dir, wenn du dieses Thema hörst? Esther hat sich anscheinend auf das Thema gefreut. Dachte, jawohl, das kennen wir, das ist gut, das ist super, damit kann ich super umgehen. Andere waren vielleicht nur neugierig und manche haben halt gedacht, vielleicht, boah, das wird jetzt anstrengend. Mal zu spüren, warum ist das so? Wie war dein Verhältnis zu deinem Vater? Und dann sollten wir bewusst genau den gegenteiligen Weg nehmen. Es gibt 2 Möglichkeiten, wie wir die Welt sehen können. Jetzt sage ich euch mal 2 Fachworte, die könnt ihr dann wieder vergessen, aber die sind schön. Entweder können wir anthropomorph von Gott reden oder wir können theomorph vom Menschen reden. Ich erkläre es euch. Entweder beobachten wir diese Welt und projizieren unsere Erfahrungen auf Gott. Wir nehmen unsere menschlichen Wahrnehmungen und sagen, und so muss Gott auch sein. Wir gucken, was ist hier auf der Welt ein Vater und sagen, dann ist Gott auch ein Vater. Was hier auf der Welt und so weiter. Oder wir gehen den umgedrehten Weg und sagen, Gott definiert, was ein echter Vater ist. Und jeder irdische Vater, den definieren wir von Gott her und gucken dann, wo das abweicht. Ich werde diesem Anspruch nie genügen, aber mein Anspruch ist zu gucken, wie stellt sich Gott Vaterschaft vor und so will ich sie leben. Wie stellt sich Gott Ehe vor und so will ich sie leben. Wie stellt sich Gott Freundschaft vor, so will ich sie leben. Ich will nicht meine Erfahrungen auf Gott projizieren. Ich möchte Gottes Werte auf die Menschen projizieren. Das können wir nicht in Reinform. darum wichtig. Wahrnehmen, was macht es mit mir, wenn ich Vater höre? Und dann sagen, okay, Jesus, und jetzt gucken wir mal, wie du es dir gedacht hast. Und dann probiere ich, dich so zu sehen. Und dann machst du mich zu einem Vater, zu einer Mutter, wie du dir das vorstellst. Und selbst bei einer guten Vaterbeziehung, wie ich sie hatte, finde ich es komisch, Gott Papa zu nennen. Ich weiß noch, das erste Mal, als mir das bewusst aufgefallen ist, war auf einer Teenie-Freizeit, wo ich als Mitarbeiter dabei war. Da war ein Mädel, die hat genauso wie Esther gerade eben im Gebet Papa gesagt. Und ich habe gestutzt. So, was tut die da? Das macht man doch nicht. Gerade eben war ich vorgewarnt, darum habe ich nicht gestutzt. Aber ich, ja, so dieses, das fühlt sich erstmal so ein bisschen komisch an. Machen wir Gott damit nicht zu so einem Kuschelgott? Nehmen wir da nicht seine Herrlichkeit und seine Heiligkeit nicht ernst? Ich glaube, wenn wir da ein Problem haben, dann sollten wir unser Gottesbild wieder hinterfragen. Denn Jesus sagt uns in seinem Wort durch Paulus, wir sollen ihn Abba, lieber Vater, nennen. Denn diese Anrede Abba ist eben, hat nichts mit Kuschelgott zu tun. Das ist die vertrauteste, innigste Anrede, die im innersten Kreis der Familie im Hebräischen verwendet wurde. Und das entspricht dem deutschen Papa. Tatsächlich. Das ist eine gute und richtige Übersetzung. Das hat nichts mit Kuschelgott zu tun. Das ist ganz respektvoll, aber vor allem liebevoll. Und was ich ganz spannend finde, ist euch schon mal aufgefallen, dass im Alten Testament Gott immer wieder als Vater vorgestellt wird. Immer wieder. Immer wieder das Bild des Vaters für sein Volk, für seine Kinder. Aber die Anrede Abba kommt da nie vor. Kein einziges Mal. Dass Gott unser Vater ist, das hat Jesus nicht neu erfunden. Das war schon im Alten Testament so. Aber er führt uns noch tiefer in diese Liebesbeziehung rein. Und das ist dann Abba. In meinem Fall Papa. Ich weiß nicht, wie du deinen Vater genannt hast, wenn die Beziehung gut war. Wie hättest du ihn gerne genannt, wenn sie nicht gut war? Und ich glaube, es ist unglaublich wichtig für unser Gottesbild. Denn wenn wir es schaffen, Gott Abba zu nennen, wenn wir es schaffen, zu Gott Papa zu sagen, dann drückt das diese Innigkeit aus, nach der wir uns doch zu Gott sehnen. Und das auch in Bezug auf unser Leid, was ich eben hatte. Auch in Bezug darauf, dass es manchmal schwierig ist, Jesus nachzufolgen. Weil wenn ich weiß, dass Gott mein liebender Vater ist, dann kann ich auch das Schwierige von ihm nehmen. Das bei einer meiner Söhne, ich verrate nicht welcher, der hatte oder hat immer wieder mal einen richtigen Brass auf mich. Und dann fliegen die Fetzen und wir streiten uns. Und dann merke ich, er kommt nicht wirklich aus seiner Wut raus. Und wenn ich dann anbiete und sage, ey, willst du kuscheln kommen? Dann merkt man, wie es in ihm kämpft und diese Wut und diese Frust und dieses alles, das voll auf mich gerichtet ist. Und dann kommt er auf meinen Schoß, heult und schreit und zetert und kuschelt sich gleichzeitig an. Weil er weiß, in allem, was der Papa mir gerade Schwieriges zumutet, und natürlich bin ich schuld in seinen Augen, ja, ganz klar, kann ich trotzdem immer zu ihm kommen. Die Beziehung steht. Und wenn Gott dir mal den bitteren Kelch, ne, bis oben hin gefüllt mal gibt, wenn ich dann weiß, das ist Abba, guter Vater, dann kann ich schimpfend und zeternd und alles zu ihm kommen, mich auf seinen Schoß kuscheln und weiß, die Beziehung steht. Egal was kommt. Wir beten gleich das Vaterunser. Und wir werden es in der Originalversion beten. Wir werden nicht lieber Papa im Himmel sagen, weil ich glaube, das kriegen wir nicht synchron hin. Aber vielleicht kannst du das ja innerlich für dich tun. Vielleicht kannst du es ja nochmal checken, ob du es sagen könntest. Und vielleicht wäre es ein Schritt in deinem nächsten Gebet, deinen Papa im Himmel mal genauso anzusprechen. Amen.